Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Hassgamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale und spreche heute mit meinem Kollegen Oliver Butler. Oliver Butler ist Abteilungsleiter für Telekommunikation, Internet und Verbraucherrecht bei uns in der Verbraucherzentrale über das Thema Glasfaseranschlüsse. Hallo Oliver.
Hallo Niklas.
Ja, Glasfaser ist gerade ein großes Thema. Also in vielen Kommunen werden Glasfaseranschlüsse gelegt, es ist viel Werbung für das ultraschnelle Internet und auch wahrscheinlich mit der Zunahme von Homeoffice und dem stetigen Anstieg von verbrauchten Datenvolumen fragen sich natürlich dann viele, okay, ist das was Passendes für mich, ne, eine etwas schnellere Datenleitung oder ist das nur Werbung, brauche ich das gar nicht? Und das wollen wir jetzt mal so ein bisschen durchleuchten und klären, Oliver. Deswegen die Frage, was ist eigentlich Glasfaser, was könnte mir das bringen?
Glasfaser ist natürlich im Moment in aller Munde und steht so tatsächlich für den Inbegriff von schnellem Internet. Und hier erreicht ja so ein normales Glasfaserkabel wirklich sehr schnelle Übertragungsraten von bis zu 10 Gigabit und ist damit ja deutlich schneller als das herkömmliche Kupferkabel. Rein technisch gesehen, wenn man jetzt mal so den Querschnitt von so einem Glasfaserkabel anschaut, ich habe ganz viele kleine Glasfasern, die nochmal ummantelt sind und dann noch eine stabile Außenhülle haben. Und das Glasfaserkabel bietet insofern rein technisch gesehen viele Vorteile. Zum einen werden hier die Daten per Lichtimpulsen übertragen und nicht wie magnetische Wellen beim Kupferkabel und sind dadurch, Licht ist schneller als magnetische Wellen und von daher, das ist natürlich enorm schnell das Internet. Und zum anderen haben wir durch diese Kabel einfach eine gewisse Stabilität. Hier kann ich weite Distanzen ohne Reibungsverluste, sage ich mal, mit einer Datenübertragung durchführen. Und sie sind sehr langlebig, die Glasfaserkabel. Also die äußeren Witterungsbedingungen, die machen dem Kabel relativ wenig aus. Und zu guter Letzt muss man auch sagen, Glasfaser ist deutlich datensicherer. Also wenn ich hier Daten abgreifen möchte, dann müsste ich in das Kabel hier eingreifen. Das fällt sofort auf, wenn hier die Lichtimpulse unterbrochen werden. Anders ist das bei Kupferkabeln. Die strahlen nach außen hin ab und insofern könnten Daten auch, ohne dass ich das Kabel angreife, abgegriffen werden. Also Thema Datensicherheit ist sicherlich hier auch ein großes Thema.
Also ich höre, es gibt da schon einige Vorteile und ich glaube, das, was für die meisten wahrscheinlich dann interessant ist, ist am Ende doch die Datenrate. Du hast gesagt, bis zu 10 Gigabit kann da über solche Leitungen gehen. Bei was sind wir jetzt mit den üblichen DSL oder anderen Anschlüssen, die so übers Kabel oder Telefonnetz ins Haus kommen? Bei was für einer Datenrate sind wir da, damit man mal so einen Vergleich hat?
Also der klassische Telekommunikationsvertrag im Internetbereich, der hat jetzt üblicherweise 50 bis 100 Mbit. Es ist durch Vectoring auch noch eine schnellere Geschwindigkeit möglich. Da sprechen wir dann ungefähr bis 250 Mbit. Aber das Kupferkabel ist einfach limitiert.
Okay. Und nochmal, diese Glasfaserkabel, die werden jetzt nicht nur in Baden-Württemberg, in ganz Deutschland, in verschiedenen Kommunen verlegt. Und da kommen dann eben Anbieter auf Mieter, Hauseigentümer zu und sagen, wollt ihr jetzt so einen Anschluss haben? Ne? Und sollte man die Gelegenheit nutzen dann jetzt sozusagen? Oder was passiert, wenn ich das nicht mache?
Das kommt ein bisschen drauf an. Es ist richtig, in letzter Zeit werden ganz viele Kommunen mit Glasfaserkabeln versorgt. Insofern, dass ein Hauptkabel durch die Straße gelegt wird und von dieser Straße dann die einzelnen Häuser mit angeschlossen werden. Ob man jetzt persönlich so ein Glasfaserkabel braucht, ist natürlich ein bisschen von der Geschwindigkeit abhängig, wie der persönliche Bedarf ist und auf der anderen Seite, welche Kosten möglicherweise auch mit einem direkten Glasfaseranschluss an das Netz dann mit einhergehen.
Genau, über die unterschiedlichen Kosten habe ich schon Verschiedenes gehört. Ne? Also nochmal, also das Verlegen an der Straße, das macht natürlich die Kommune oder der Netzbetreiber oder wer auch immer dann. Aber dann muss halt von diesem Straßenanschluss ein Anschluss ans Haus gelegt werden und das müssen dann in der Regel die Hausbesitzer bezahlen.
Im Moment ist es im Erstausbau so, dass viele Anbieter einen kostenfreien Anschluss des Hauses gleich in der Werbung mit anpreisen. Es finden im Vorfeld Versammlungen statt, wo dieses Glasfaservorhaben der Kommune meistens vorgestellt wird. Bei diesen Bürgerversammlungen werden dann Interessen der Anwohner, die dort hier sind und möglicherweise Glasfaser sich verlegen wollen, dann gebündelt und danach erfolgt der Ausbau. Und in dieser ersten Werbephase ist es tatsächlich so, dass die Anbieter damit werben, dass der Anschluss von der Straße bis zum Haus kostenfrei ist. In manchen Fällen ist es auch generell kostenfrei, wenn die Kommune selbst das Kabel verlegt bzw. den Auftrag gegeben hat und hier finanziell unterstützt, dann ist auch zu späteren Zeiten natürlich der Anschluss hier kostenfrei.
Aber letztendlich ist dann alles denkbar, ne? Das ist denkbar, dass der Versorger von mir Geld haben möchte für den Anschluss von der Straße ans Haus. Es ist möglich, dass er sagt, okay, wir können schon mal einen Vertrag abschließen und wenn wir das machen, dann ist der Anschluss kostenlos. Oder es kann im besten Fall sogar so sein, dass ohne Vertrag der Anschluss auch kostenlos ist, weil die Kommune das mit dem Anbieter dann schon ausgehandelt hat.
Genau, im Moment ist eigentlich alles möglich. Man muss nur darauf achten, viele Anbieter stellen es immer ganz gerne dar, dass der Vertrag nur dann kostenfrei bzw. der Anschluss kostenfrei möglich ist, wenn mit Ihnen explizit hier ein Vertrag geschlossen wird, obwohl vielleicht die Kommune die Kosten übernehmen würde. Also da sollte man im Zweifel noch einmal nachhaken. Sehr häufig ist es allerdings so, dass die Anbieter, die auf eigene Kosten das Glasfasernetz versorgen, natürlich Kunden gewinnen möchten und in dieser ersten Phase dann dem Kunden sagen, hier lieber Kunde, wenn du unser Angebot annimmst und einen Erstvertrag von 24 Monaten abschließt, dann schließen wir dein Haus kostenfrei an. Und das ist manchmal ja gar nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass die Anschlusskosten von der Straße zum Haus, da bewegen wir uns schon zwischen 500 und 1000 Euro und die kann man hier quasi einfach mal mitnehmen.
Okay, das muss man dann sich im Einzelfall überlegen, ob man das machen möchte, weil ich würde mir dann zum Beispiel die Frage stellen, ja okay, wenn ich jetzt dann schon so einen Vertrag abschließe und der kommt erst in einem Jahr, dann habe ich vielleicht Konditionen in dem Vertrag, die dann in einem Jahr, wenn der Anschluss dann da ist, vielleicht gar nicht mehr so günstig sind, weil es dann vielleicht andere Anbieter gibt, die über das Netz kommen, die dann günstiger wären.
Gut, hier muss man natürlich die Gesamtkosten im Auge haben. Wenn mein Haus jetzt nicht angeschlossen ist, dann muss ich am Ende diese Anschlusskosten selber übernehmen. Dann kommen so vielleicht bis zu 1000 Euro auf mich selber zu. Und diesen Preis muss ich einfach auf die Erstvertragslaufzeit einmal umrechnen. Und dann kann es sich unter Umständen schon lohnen, auch heute schon zu sagen, ich möchte lieber den Anschluss machen. Und letztendlich kann ich mich ja nach 2 Jahren dann wieder umentscheiden und dann zur Konkurrenz wechseln.
Okay, und eben wie du schon sagtest, dann vielleicht bevor man den Vertrag abschließt, einmal klären, ob das vielleicht über die Kommune dann schon anders geregelt werden kann oder möglicherweise inbegriffen ist. Okay, wenn es mir kostenlos ans Haus gelegt wird, dann spricht ja erstmal nichts dagegen zu sagen, nehme ich mit, habe ich dann am Haus liegen, kann nicht schaden, oder?
Ja, das schadet prinzipiell nicht. Man muss natürlich die Monatsbeiträge, die hier mit diesem Glasfaservertrag dann einhergehen, im Blick haben und auch mal die Konkurrenzsituation anschauen. Vielleicht bieten andere für die Hälfte den Vertrag an. Man muss den gesamten Vertrag rechnen, die Anschlusskosten plus die Erstvertragslaufzeit. Man kann das ja auf den Monatsbeitrag dann einmal umrechnen und dann wird man sehen, wo man sich bewegt. In vielen Fällen muss man ehrlicherweise sagen, lohnt es sich im Moment, dass man den Anschluss von seinem Haus mitnimmt und den Vertrag mit dem ausbauenden Unternehmen erstmal abschließt.
Aber besser wäre natürlich ohne Vertrag, wenn es die Möglichkeit gibt.
Das wäre natürlich noch besser, aber man muss ehrlicherweise sagen, diese Anschlusskosten, die muss ja irgendeiner tragen. In manchen Fällen übernimmt das die Kommune, die sagen, wir möchten schnelles Internet in unserer Gemeinde haben und schließen dann auch alle Häuser kostenfrei an. Es sind dann die TK-Unternehmen nur beauftragt, hier mit Glasfaser zu versorgen. Aber die Leitungen werden von der Kommune bezahlt. Also das gibt es ja. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Telekommunikationsunternehmen, die auf eigene Kosten hier in Vorleistung treten und entsprechend die Verkabelung in der Ortschaft dann vornehmen. Und die möchten natürlich auch Kunden gewinnen. Also das muss man natürlich auch im Blick haben. Und es ist irgendwie nachvollziehbar, dass die Investitionskosten von solchen Unternehmen durch Verträge mit Kunden auch irgendwie wieder reinkommen müssen.
Okay, aber mal so anekdotisch jetzt, was ich mal gehört habe, ist, dass da tatsächlich dann in der einen Woche das Unternehmen A kommt, die Straße aufmacht und ein Glasfaserkabel verlegt, die Straße wieder zumacht und 2 Wochen später kommt das Unternehmen B und macht die Straße wieder auf und verlegt ein Kabel und macht die Straße wieder zu. Das sind natürlich Investitionskosten, da frage ich mich, muss das wirklich sein oder kann man da nicht einfach eine Leitung verlegen? Oder ist das jetzt ein extremes Einzelbeispiel, was ich mir da gerade rausgesucht habe.
Gut, dieses Phänomen kennen wir ja schon seit Jahrzehnten. Vorher waren die Gaswerke da, dann kommt die Wasserversorgung, die nochmal überprüft werden muss, und dann kam die Telekom damals. Also so wurde dann alle paar Tage die Straße aufgerissen. Also das ist eigentlich der Klassiker, der sich jetzt bei diesen Glasfaser-Verlegearbeiten durchzieht. Schöner wäre es natürlich gewesen, wenn der Staat hier eine Lösung gefunden hätte, ein flächendeckendes Netz einmal vielleicht auch selbst zu verlegen, so wie Art Grundversorgung, und dann allen Anbietern die Möglichkeit geben, sich draufzuschalten. Aber so versuchen natürlich alle Anbieter, ihr eigenes Netz irgendwo durchzudrücken, möglichst natürlich in großen Gemeinden, wo viele Anwohner sind. Da geht einher, dass natürlich die Fläche draußen, das Land, wo kleine Dörfer sind mit wenigen Einwohnern, erst als letztes dann mit Internet versorgt werden.
Aber wenn jetzt aktuell jeder Anbieter sein eigenes Netz verlegt, ist denn damit zu rechnen, dass dann in der ersten Zeit vielleicht auch nur dieser Anbieter, der das Netz verlegt hat, auch dann seine eigenen Tarife verkauft? Oder wird das von vornherein geöffnet, das Netz auch, dass da auch andere Anbieter diese Glasfaser-Internetleistung dann anbieten können?
Also wir haben das sowohl im Mobilfunk, auch im herkömmlichen Internetbereich oder jetzt auch im Glasfaserbereich, dass ein Anbieter ausbaut und die anderen sich mit draufschalten können. Also das haben wir jetzt auch. Das ist natürlich immer eine vertragliche Sache zwischen diesen zwei Unternehmen. Nichtsdestotrotz, sobald einmal ein Haus dann auch angeschlossen ist, haben Kunden natürlich die Möglichkeit, sich dann von den verschiedenen Angeboten, die es am Markt gibt, auch für andere Anbieter nach dieser Erstlaufzeit zu entscheiden. Also die Möglichkeit besteht, wenn jetzt viele Anbieter gleichzeitig die Straße aufreißen, ist das in meinen Augen betriebswirtschaftlich jetzt nicht gerade so sinnvoll. Aber gut, man weiß immer nicht, was für Überlegungen dahinter stehen. Ich weiß es nicht. Ich finde es tatsächlich nicht immer gerade sinnvoll, was da im Moment läuft.
Okay, aber jetzt nochmal zurück zu uns, zu denjenigen, die da wohnen und sich fragen, ist so ein Glasfaseranschluss für mich eigentlich sinnvoll? Wenn ich jetzt mal überlege, was brauche ich an Internetbandbreite zu Hause, was bietet mir der Glasfaseranschluss, was kann die Kupferleitung abdecken, können wir das mal so ein bisschen aufdröseln, was da überhaupt passiert zu Hause im Internet?
Ja, also wie gesagt, wir werden zwar immer digitaler, aber es ist nicht unbedingt immer notwendig, dass man tatsächlich das schnellste Internet oder einen Vertrag dazu abschließt, weil es ja entsprechende Kosten mit sich bringt. Im Moment surfen wir oder so eine Durchschnittsfamilie vielleicht mit 50 Mbit. Das ist schon relativ viel. Wenn man jetzt einfach mal so ein paar Beispiele hat, für Streamen von Filmen, da brauchst du jetzt, wenn du in Full HD schaust, ungefähr 5 bis 8 Mbit Bandbreite. Hochauflösendes Fernsehen in 4K, das braucht dann allerdings schon mehr, da sind wir bei 25 Mbit. Und wenn wir jetzt mehrere Personen in diesem Haushalt haben, die vielleicht auch noch Homeoffice haben, irgendwelche Videokonferenzen gefahren werden, also pro Videokonferenz müssen wir wieder mit 8 Mbit rechnen. Die Kinder vielleicht Online-Games machen, das sind dann 20 Mbit aufwärts. Und wenn wir das jetzt alles mal zusammenzählen, dann denke ich, dann kommt man gut auch mit dem Internet zwischen 50 und 100 Mbit hin. Da ist alles relativ gut abgedeckt. Allerdings muss man aber auch bedenken, die Digitalisierung schreitet voran, Smart-Home-Anwendung, all das, das braucht ja viel Internetressourcen. Und insofern kann es da schon sein, dass in der nahen Zukunft alle Anwendungen einfach noch mehr Internetbandbreite brauchen. Und insofern sollte man für den persönlichen Bedarf erst einmal ausrechnen, was brauche ich Stand heute, und ein bisschen drauflegen, was könnte das im nächsten Jahr vielleicht sein. Allein Filme und Videospiele, was ja viel genutzt wird, diese Online-Streaming-Sendung, es läuft ja ganz viel übers Internet. Also da braucht man dann tatsächlich ein bisschen mehr. Und wenn man dann vielleicht ein Angebot zwischen 100, 150, vielleicht 100 bis 200 Mbit hat, dann wird man für die nächsten Jahre relativ gut versorgt sein. Und diese Angebote hier von 500 Mbit oder 1 und 2 Gigabit, was hier manchmal in der Werbung gezeigt wird, ist in meinen Augen viel zu viel. Also das braucht der Otto-Normalbürger sicherlich nicht. Für Firmen ist das möglicherweise ein interessantes Angebot, aber eine normale Familie, die braucht so viel Bandbreite natürlich nicht.
Gut, und man ist natürlich dann, wenn man so einen Anschluss erstmal am Haus liegen hat, für die Zukunft gewappneter. Also ist durchaus denkbar, dass man irgendwann mal da an Grenzen stößt und dann ganz gut aufgestellt ist. Aber das fand ich gerade nochmal ganz, ganz wichtig und einleuchtend, einfach nochmal zu schauen, wo liegt eigentlich mein Bedarf, was mache ich eigentlich im Internet und was brauche ich dafür letztendlich für eine Leitung. Ne?
Du kannst es ja auch ganz einfach mal auslesen mit deiner Fritzbox, da reinschauen ins Menü, da hat man ja eine ganz schöne Aufstellung, wie viel Traffic läuft da überhaupt, wie viel hat man im letzten Monat oder tagsweise verbraucht oder an Bandbreite benötigt, und dann kann man ja abschätzen, was der persönliche Bedarf ist. Also ich habe zwar die Rechenbeispiele genannt, aber es ist natürlich immer schwierig, das ein bisschen zu sehen, aber die meisten Router wie eine Fritzbox, die ermöglichen ja im Endeffekt den Verlauf oder Wochen-Monatsverlauf sich ein bisschen anzeigen zu lassen, sodass man den eigenen Bedarf relativ gut hier auch in Grafiken sich darstellen lassen kann.
Ja, ich habe das tatsächlich auch mal gemacht, nicht nur im Nachhinein, sondern auch live kann man sich das ja bei einigen Routern angucken, was gerade verbraucht wird. Und ich habe einfach mal so alles angeschmissen, was Internetvolumen braucht und ja, habe dann die 50 Mbit angekratzt. So, ne? Das heißt, da kann man auch nochmal schauen, was die eigenen Anwendungen eigentlich so an Datenvolumen, Bandbreite verbrauchen. Wenn ich jetzt den Glasfaseranschluss dann am Haus, im Keller, wo auch immer habe, gibt es dann noch was zu beachten dabei?
Ja, wir hatten es vorhin ja eigentlich schon ein bisschen kurz beim Thema Anschlusskosten. Glasfaser ist nicht gleich Glasfaser. Auch wenn jetzt das Glasfaserkabel in der Straße verlegt wurde, haben wir im Endeffekt zwei wichtige Verkabelungen. Einmal der Anschluss vom Haus an das Glasfasernetz an sich und dann natürlich aber auch die Verkabelung im Haus, weil Glasfaser bis zum Haus ist schön, aber wir brauchen natürlich das schnelle Internet. Gerade im Mehrfamilienhaus haben wir ja verschiedene Familien, die dann an dieses Glasfasernetz im Keller angeschlossen sind. Und wenn wir da eine alte Verkabelung im Haus haben, dann müsste die auch entsprechend angepasst werden.
Also das ist die Frage an irgendeiner Stelle. Du hattest es ja vorhin mal gesagt, dass diese, wie soll ich es jetzt so laienhaft sagen, der Datentransport funktioniert dann über Licht, sage ich mal, und nicht mehr über Kupferkabel. Aber an irgendeiner Stelle muss es ja wieder von dieser Lichttransportart umgewandelt werden in das Herkömmliche. Und das ist jetzt das, was du meinst, glaube ich. An welcher Stelle findet diese Umwandlung statt? Findet die in einem Mehrfamilienhaus im Keller statt und bedient dann 16 Parteien? Dann ist das nicht so geschickt. In einem Einfamilienhaus im Keller, okay, irgendwann muss ich es ja auch auf die einzelnen Zimmer oder auf den Router geben oder an die Geräte verteilen, ist das wieder was anderes. Also du meinst damit, das Nadelöhr kann dann dieser Umwandlungsanschluss im Keller eines Mehrfamilienhauses zum Beispiel sein?
Ja, also wenn man sieht, Glasfaser ist ja wie eine Datenautobahn, die geht dann bis zum Keller und dort habe ich dann dieses Nadelöhr und dann geht's dann einspurig nur noch in diese 16 einzelnen Wohnungen und dann staut sich das schnelle Internet quasi im Keller und geht nur langsam wieder weiter in die Wohnungen. Dann habe ich rein technisch gesehen zwar offiziell einen Glasfaseranschluss im Keller, aber in der Wohnung ein wie zuvor langsames Internet. Und von daher ist es da wichtig, dass diese Datenautobahn vom Keller auch bis in die Wohnung und das Dach geht. Und wie ich das dann in der Wohnung verteile, das steht wieder auf einem ganz anderen Blatt. Aber wichtig ist es ja, dass es da erstmal überhaupt ankommt, weil sonst kann ich in der Wohnung für meinen eigenen Verbrauch das ja auch gar nicht verteilen.
Und gerade bei Mehrfamilienhäusern werden dann nochmal neue Kosten entstehen, ne? Oder man müsste das dann abklären, dass dann diese Wohnungsanschlüsse auch noch die Leitungen erneuert werden.
Manche Glasfaseranbieter haben gleich im Angebot ein entsprechendes Inhouse-Verkabeln. Allerdings ist das nicht automatisch inkludiert. Die meisten Glasfaserunternehmen bieten nur einen Glasfaseranschluss bis zum Keller an. Und im Kleingedruckten findet man das. Für die Inhouse-Verkabelung ist man selbst zuständig und das wird dann problematisch. Man freut sich auf schnelles Internet. Es wird vielleicht das Haus angeschlossen, aber im Haus liegen noch alte Kupferkabel. Also insofern, das muss man dann persönlich dann ändern.
Oder eben dann tatsächlich, wenn man das als Mieter mitbekommt, dass man dann eben noch vielleicht das über den Vermieter klären lässt oder den Hausbesitzer, ob da dann so eine andere neue Leitung oder Verlegung bis in die einzelnen Wohnungen auch mitgedacht ist. Ja.
Das ist ohnehin ein Grundproblem. Als Mieter kann ich nicht ohne weiteres einen Glasfaseranschluss legen lassen, weil alle Arbeiten ums Haus und im Haus sind im Endeffekt Vermietersache und der kann entscheiden, ob irgendwelche baulichen Änderungen an seinem Haus vorgenommen werden dürfen oder nicht.
Genau, das wäre nämlich auch noch so ein Punkt über den ich sprechen möchte, du hast es jetzt schon gesagt, also wer kann da eigentlich was entscheiden? Also gehen wir mal die unterschiedlichen Konstellationen durch. Ein Familienhaus im Eigenbesitz ist, glaube ich, das Einfachste, da entscheidet der Eigentümer. Aber jetzt habe ich ja den Fall Mietwohnung, ich habe vielleicht den Fall Eigentümergemeinschaft oder die Mischform, sage ich mal, dass Eigentumswohnungen und Mietwohnungen in einem Haus sind. Wie sind da die Entscheidungswege? Wer kann das bestimmen, ob der Glasfaseranschluss ans Haus kommt?
Letztendlich immer die Eigentümer. Und wenn wir einen Eigentümer haben, der das gesamte Haus vermietet, dann muss ich mich mit dem kurzschließen. wenn es natürlich eine Miteigentümergemeinschaft ist. Also die kann jetzt nicht verhindern, dass generell an das Haus ein Glasfaserkabel gelegt wird. Aber wenn natürlich jetzt die Leitungen durch verschiedene Wohnungen möglicherweise gelegt werden müssen, es müssen Löcher gebohrt werden, es müssen bauliche Änderungen vorgenommen werden, da haben natürlich alle Eigentümer ein Mitspracherecht, beziehungsweise die, die auch betroffen sind. Da kann ich dann nicht, wenn ich unterm Dach wohne, einfach mal munter durch 3 Stockwerke durchbohren lassen. Das funktioniert dann leider nicht.
Und die Kosten trägt aber dann für den Hausanschluss auch der Eigentümer, das heißt die Mietwohnung, oder wird das dann noch umgelegt auf die Mieter?
Wenn der Vermieter, wir hatten ja vorhin das Beispiel mit so 16 Mietwohnungen, mit so einem größeren Wohnkomplex, wenn der eine Immobilie modernisiert, und das ist ein Glasfaseranschluss, dann kann er diese Modernisierungskosten auf die Mieter umlegen.
Okay, aber da dann im Zweifelsfall nochmal nachfragen oder genau schauen, welche Kosten da auf wen und wie umgelegt werden, da kommen wir dann so ein bisschen ins Mietrecht da.
Wobei man dann auch ehrlicherweise sagen muss, da wird es garantiert noch Streit geben, wenn jetzt hat der Vermieter Modernisierungskosten nur den Hausanschluss im Keller quasi umlegt und sagt, jetzt sind mir da 2000 Euro Kosten beispielsweise entstanden, mein Haus ist ein bisschen weiter weg von der Straße, das war jetzt in diesem ersten Angebot von 500 Euro von dem Anbieter nicht kostenfrei, ich bin weiter weg, kostet 2000 Euro, ist vielleicht auch realistisch, dann legt er das jetzt auf alle Parteien um. Da frage ich mich dann als Verbraucherschützer schon, wo ist die Modernisierung, weil im Haus ist die Verkabelung noch alt und insofern müsste er dann die ja auch modernisieren, um die Gesamtkosten dann umlegen zu können. Also da erwarte ich auch nochmal den ein oder anderen Streitfall.
Ja, das ist ja, glaube ich, auch vor allen Dingen deswegen spannend, weil dann bin ich ja als Mieter derjenige, der dann einen Anbieter finden muss für einen Glasfaseranschluss, ne? Aber dann habe ich ja diesen Umwandlungspunkt und das alles im Keller und gar nicht bei mir in der Wohnung. Und dann ist es
genau, also dann habe ich das Nadelöhr. Der Vermieter wird zwar sagen, ich habe meine Immobilie insgesamt modernisiert, aus dem Grund, weil ich habe jetzt einen Glasfaseranschluss, aber der geht ja zum Nadelöhr im Keller. Und im Haus sind vielleicht 30 Jahre alte Leitungen. Also insofern kommt der dann auch wieder gar keine schnelle Geschwindigkeit in meiner Wohnung an. Also da ist es wirklich noch spannend, wie das einhergeht und vielleicht auch den einen oder anderen Streit produzieren wird.
Aber ist es denn technisch überhaupt möglich, wenn ich dann in einem Keller eines Mehrfamilienhauses der Glasfaseranschluss ankommt und endet sozusagen, dass dann die eine Wohnung im dritten Stockwerk einen Glasfaseranschluss bis in die Wohnung haben möchte und im zweiten OG möchte man bei seinem alten Angebot bleiben? Ist das technisch überhaupt möglich, dass dann, oder muss ich sagen, dann, wenn, dann müssen wir für alle Wohnungen das mit dem Glasfaser machen?
Es kommt ja im ersten Moment Glasfaser nur in den Keller. Und die spannende Frage ist, wie kommt es dann in die Wohnungen? Und da wir da ja noch alte Leitungen haben, müssen die erneuert werden. Wenn der Eigentümer jetzt sagt, er legt jetzt komplett im Haus neue Leitungen, bekommen die einzelnen Mieter nur dann schnelles Internet, wenn sie dann wieder mit ihrem Telekommunikationsanbieter auch einen Glasfaservertrag abschließen. Die technischen Voraussetzungen würde dann der Eigentümer schaffen, indem er alle Wohnungen verkabelt. Aber die Einzelverträge müssen dann die Mieter wieder entsprechend mit ihren Anbietern aushandeln.
Wir sind in dem Zusammenhang auch mal so ein paar Begriffe untergekommen. FTTH war da eine Abkürzung, FTTB und C, glaube ich. Da war mir nicht ganz klar, was das bedeutet, wofür das eigentlich genau steht bei dem Anschluss.
Also diese drei Kürzel, die so kryptisch sind, sind die Abkürzungen für englische Begriffe, die definieren, wie weit geht die Glasfaserleitung. Das echte Glasfaser-Internet, das FTTH, bedeutet eigentlich Fiber to the Home, also direkt das Kabel bis in die eigene Wohnung. FTTB, Fiber to the Building, ist das Typische, wie wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, wenn das Glasfaserkabel nur unten bis zum Keller, also bis zum Haus geht. Und das FTTC, Fiber to the Curb, ist im Endeffekt das Glasfaserkabel, was draußen in der Straße nur bis zum Verteilerkasten geht. Und da ist vielleicht auch ein bisschen Vorsicht geboten, wenn manche Anbieter hier ganz vollmundig sagen, es gibt jetzt Glasfaser bei dir in der Straße, lieber Kunde, und dann mit diesem Kürzel, mit dem kryptischen, die Werbung versehen, dass man guckt, wohin oder wie weit reicht überhaupt das Glasfaserkabel, weil zum Beispiel FTTC, also to the curb zum Verteilerkasten, bringt mir ja nicht viel, wenn in der Straße prinzipiell mal Glasfaser liegt, aber ich nicht drankomme. Also insofern, das sind manchmal vielleicht jetzt auch so Marketing-Sachen, dass man einfach immer vollmundig, wir erschließen und überall gibt's Glasfaser. Also überall gibt's tatsächlich nicht Glasfaser, weil das echte Internet mit Glasfaser, so wie wir es verstehen, geht halt tatsächlich von der Straße bis in die Wohnung.
Okay, und wenn ich dann diesen Anschluss bis in die Wohnung habe, mich dann dafür entschieden habe, einen Vertrag abzuschließen über Glasfaser, brauche ich dann noch besondere Technik? Also kann ich den alten Router weiter benutzen oder gibt es da spezielle Gerätschaften, Router dafür?
Also in der Wohnung bekommt man dann ja eine neue Verteilerdose, eine neue Glasfaseranschlussdose und die ist dann so gestaltet, dass man da einfach seinen eigenen Router anschließen kann. Also wenn man seinen alten VDSL-Router verwenden möchte, dann muss das halt im Endeffekt so gestaltet sein, dieses Glasfasermodem, was es dann in der Wohnung gibt, dass man hier einfach die beiden Dinger verbindet. Also das ist jetzt technisch nicht aufwendig. Da am besten mit dem Anbieter das einfach mal abklären. Aber wenn Glasfaser in die Wohnung kommt, dann gibt es da einmal eine neue Dose und da kann man dann entsprechend die Gerätschaften anschließen. Und ob man dann noch ein Glasfasermodem braucht, das mit dem Anbieter klären.
Okay. Typische Frage für uns hier in der Verbraucherzentrale, gibt es da rechtlich noch was zu beachten oder haben wir Verbraucher, die sich beschweren? Gibt es irgendwelche Probleme, die uns da schon untergekommen sind im Zusammenhang mit Glasfaser?
Muss man sagen, das Thema Glasfaser nimmt ja rasant zu, genauso wie die Geschwindigkeit vom Glasfaser nehmen auch leider die Beschwerden zu, insbesondere beim Thema Nachfragebündelung. Wir hatten ja ganz am Anfang von unserem Gespräch das Thema, wenn Kommunen und Gemeinden erstmal informieren, da holen sich dann viele Kommunen auch gleich einen Anbieter, der möglicherweise hier den Ausbau vornehmen wird, mit ins Boot und dann gibt es so nette Rahmenveranstaltungen mit Schnittchen und vielleicht noch ein Bier dazu und in dem Zusammenhang werden dann vielleicht Listen ausgelegt, wo man sich einfach eintragen kann für weitere Informationen und da haben wir schon relativ viele Beschwerden, dass diese einfach Informationsliste oder wie so eine E-Mail-Liste, die man da so auslegt, Kunden plötzlich einen Vertrag untergeschoben bekommen hatten oder aber auch diese Anfragebündelungen für viele eine Unsicherheit geben, sagen, bekomme ich jetzt ein schnelles Internet oder ein Vorvertrag geschlossen wird, also schon ein mehr als nur diese reine Infoliste, da gibt es tatsächlich welche, die sich bei dieser Bürgerversammlung gleich dafür entscheiden und sagen, ja, ich schließe heute einen Vertrag, füllen alles aus und hängen dann in der Luft und wissen gar nicht, wann kommt denn jetzt mal das schnelle Internet. Und dann gibt es oftmals nicht nur so eine Anfragebündelung, sondern verschiedene Stufen. Also dann gibt es eine erste Informationsstufe, wo schon mal Kunden gewonnen werden, eine zweite, eine dritte. Und das lassen sich viele Firmen relativ lange offen, bis wann sie denn tatsächlich überhaupt ausbauen wollen. Hängt ein bisschen damit zusammen, dass sie so eine gewisse Abdeckungsquote von Kunden haben möchten. Oft bewegt sich das so 30-40%. Aber ich als Kunde weiß ja gar nicht, wann ist denn diese Quote erfüllt. Und da haben wir tatsächlich Fälle, dass manche Leute 1-2 Jahre auf Glasfaserverlegung im Ort warten, weil der Anbieter einfach noch mehr Kunden dazugewinnen möchte. Und das ist natürlich unbefriedigend.
Okay, und ich frage mich dann ja auch natürlich, wenn er dann 1,5-2 Jahre braucht, bis er anfängt, da habe ich vielleicht auch Konditionen, die mittlerweile dann schon überholt sind. Welche Möglichkeiten, welche Rechte habe ich denn dann, wenn es dann nach 1,5 Jahren soweit ist, aus dem Vertrag wieder rauszukommen oder den zu aktualisieren oder einen neuen abzuschließen?
Jetzt muss man vielleicht nochmal vorab differenzieren, ist das Problem da, dass der Anbieter überhaupt nicht ausbaut? Das haben wir relativ häufig, dass ewige Zeiten nichts passiert und Kunden hingehalten werden. Hier hat man natürlich die Möglichkeit, dass man dem Anbieter mehr oder weniger die Pistole auf die Brust setzt und einfach nochmal ganz explizit nachfragt, lieber Anbieter, wann erfolgt hier die Ausbaustufe, eine Frist notfalls setzt und dann außerordentlich kündigt. Dann kann man sich ja immerhin noch an anderen Anbieter wenden. Die Frage ist, wir hatten vorhin das Thema, 2-3 Anbieter haben die Straße aufgerissen, haben die anderen Anbieter auch schon die Straße aufgerissen und ein Kabel verlegt? Also gerade in kleineren Gemeinden ist es ja so, dass wir meistens nur einen Anbieter haben, der exklusiv hier diese Ortschaft versorgt und dann wird es natürlich schwierig. Dann gibt es nur diesen Anbieter und dann muss man sich einfach die Überlegung stellen, reicht mir mein altes Internet nicht vielleicht sogar aus zu günstigeren Konditionen als jetzt der teure Glasfaservertrag, auf den ich bis irgendwann warten muss? Also die Frage muss man sich stellen. Die zweite Sache ist natürlich, dass jetzt vielleicht nach 1,5 Jahren, so wie du gesagt hast, tatsächlich mal verlegt wurde und ich feststelle, die Konditionen sind völlig veraltet und viel zu teuer. Kann ja sein. Da muss man sich eigentlich gar nicht viel Sorgen machen. Der Vertrag gilt 24 Monate ist die Maximalzeit, seit Abschluss mit Vertragsunterschrift. Wenn der Anbieter jetzt 1,5 Jahre nicht ausbaut, dann muss ich im Endeffekt nur 6 Monate noch den Vertrag erfüllen. auch wenn Anbieter immer der Meinung sind, der Vertrag beginnt erst dann zu laufen, wenn sie quasi schnelles Internet liefern. Nein, so ist es nicht. Letztendlich beginnt der Vertrag mit Unterzeichnung. Wenn sich der Anbieter halt so lange Zeit lässt, dann ist das im Endeffekt sein Problem. Und dann habe ich als Kunde hoffentlich die Möglichkeit, dann zur Konkurrenz zu wechseln, wenn die dann günstiger wäre.
Okay, das ist ein interessanter Punkt. Also das heißt, die Vertragslaufzeit beginnt sozusagen mit dem Vertragsabschluss. Natürlich zahle ich erst, wenn geliefert wird. Also das kann sein, dass ich anderthalb Jahre gar nicht gezahlt habe, nichts gewesen ist. Aber die Mindestvertragslaufzeit, die Erstvertragslaufzeit von 24 Monaten, die zählt dann ab dem Moment des Vertragsschlusses rückwärts sozusagen.
Na, letztendlich beginnt der Vertrag direkt mit Abschluss und darf dann längstens 24 Monate lang dauern.
Okay, das ist, wie gesagt, guter, wichtiger Punkt für diejenigen, die dann da vielleicht ja drin hängen und es passiert nichts. Aber so oder so scheint es mir dann doch geschickter zu sein, auf solchen Versammlungen oder wo auch immer erstmal Interesse für einen Hausanschluss zu bekunden und zu gucken, dass man ja das voneinander trennt, ne? Dass man erstmal guckt, okay, da gibt's ein Interesse an einem Anschluss. Und dass man dieses Abschluss eines Vertrags dann nach Möglichkeit hinausschiebt, hinauszögert, bis der Anbieter auch wirklich so weit ist, dass da überhaupt ein Anschluss liegt, weil erst dann kann ich mich ja wirklich konkret darauf einlassen und nicht irgendwie schon anderthalb Jahre in die Zukunft schauen oder sowas, ne? Weil ich kann mir vorstellen, dass es von Anbieterseite auch in der Kommunikation nicht immer ganz sauber getrennt wird, ne? Bekundest du mit der Unterschrift Interesse oder schließt du schon einen Vertrag ab? Also da müsste man wahrscheinlich mal genau hinschauen dann.
Ja, zumal Anbieter da auch sehr kundenunfreundlich agieren. Wir haben Fälle, in denen in der Straße die Leitung verlegt wurde und diejenigen, die bei der Bürgerversammlung direkt den Vertrag unterschrieben haben, die wurden direkt angeschlossen. Dann sind die Subunternehmer, die die Kabel verlegen, schon in die nächste Straße gezogen und dann haben sich Verbraucher hier dann doch für einen direkten Hausanschluss entschieden. Da heißt es, ja gut, jetzt musst du warten, wir sind schon in der Straße XY und alle haben dann in der Straße schon Internet, nur man selber nicht, weil die Baufirma dann einfach schon weitergezogen ist. Also da gibt's im Moment relativ unschöne Konstellationen. Man muss allerdings sehr hartnäckig bleiben. Man muss wissen, dass der Vertrag nicht länger als 24 Monate dauert. Und insofern kann man da ja in vielen Fällen den Hausanschluss, wie wir ihn vorhin hatten, wenn die Kosten tatsächlich übernommen werden durch den Anbieter, einfach mitnehmen. Den ersten Schritt dann tun, wenn der Anbieter dann nicht ausbaut, habe ich ja immer noch die Möglichkeit, außerordentlich zu kündigen oder nach 24 Monaten, wenn mir die Leistung nicht gefällt, mit diesem Anbieter hier auch entsprechend wieder zur Konkurrenz zu wechseln. Aber mein Haus ist dann in diesem Fall schon mal angeschlossen und insofern hat man da, glaube ich, doch ganz gute Möglichkeiten.
Okay, super. Also ich habe tatsächlich auch schon von der Konstellation gehört, ich weiß nicht, wie häufig die ist, dass tatsächlich der Hausanschluss gelegt wurde, ohne dass ein Vertrag abgeschlossen werden musste und man ist dann natürlich in der ganz komfortablen Situation zu sagen, okay, ich habe nichts bezahlt, der Anschluss ist gelegt, ich bin für die Zukunft gewappnet und schließe dann ab, wenn der Bedarf da ist. Das wäre so, finde ich, die Optimallösung, ja.
Es passiert tatsächlich in einigen Gemeinden, dass die Kommune ja hier schon die Kosten vorgestreckt hat und dann nur noch ein Unternehmen beauftragt wurde, hier Glasfaser zu verlegen, sodass alle Hausanschlüsse schon einmal vorliegen, weil man sagt, man möchte einfach mit der Zeit gehen. Das gibt es. Also insofern muss man sich da auch nicht durch irgendwelche Firmen drängeln lassen, unbedingt bei diesen dann einen Abschluss zu machen. Man sollte allerdings bei dem Abschluss eines im Hinterkopf haben. Man muss natürlich bedenken, üblicherweise hat man seinen herkömmlichen DSL-Anschluss mit einem Anbieter. Wenn man hier jetzt kündigt und dann eine Lücke entsteht und man dann nicht gleich umschalten kann auf schnelles Glasfaser, gibt es leider hier in Baden-Württemberg doch einige Verbraucherinnen und Verbraucher, die im Moment kein Internet haben, weil sie gekündigt haben und der Werbung von dem Glasfaserunternehmen vertraut hatten, dass innerhalb der nächsten Monate das Glasfaserkabel verlegt wird und jetzt sind wir schon im ersten oder fast im zweiten Jahr und immer noch kein Glasfaser vorhanden ist und sich diese Firmen dann hinter Ausreden verstecken und das ist für diese Menschen natürlich völlig unbefriedigend, weil die im wahrsten Sinne des Wortes von der Außenwelt abgeschnitten sind.
Und es ist nach der letzten Gesetzesänderung, die es da mal gab, auch für uns Verbraucherinnen und Verbraucher einigermaßen komfortabel, weil wenn die ersten 24 Monate einer Vertragslaufzeit um sind, dann kann ich ja monatsweise kündigen. Das heißt, ich habe keine Not, den alten Vertrag mit viel Vorlauf zu kündigen, sondern wenn der schon älter als 24 Monate ist, kann ich den jeweils zum Monatsende kündigen, wenn das dann mit dem Glasfaser soweit ist.
Das ist richtig. Wir haben allerdings Konstellationen, wo durch die Werbung und durch die Hausbegehungen viele unsicher sind, dann vorschnell vielleicht den alten Vertrag kündigen. Und man muss sagen, wir haben leider auch so Hausbegehungen von Glasfaserunternehmen, die sagen, ja, ab nächste Woche gibt es kein schnelles Internet mehr, wollen sie abgeschnitten sein, dann müssen sie jetzt hier unterschreiben. Also wird der Glasfaservertrag unterschrieben, ganz schnell beim alten Anbieter gekündigt. Hier sollte man dann den Glasfaserunternehmen, wenn hier kein Ausbau stattfindet, knallhart eine Frist setzen, außerordentliche Kündigung androhen und dann notfalls wieder zum alten Anbieter zurückwechseln und sich von dem versorgen lassen.
Okay, und Fazit wie immer, nicht unter Druck setzen lassen, in Ruhe überlegen, niemand muss sofort irgendetwas unterschreiben oder abschließen und wenn jemand behauptet, dass das notwendig ist, dann ist das per se schon mal ein Zeichen von einem unseriösen Anbieter, kann man sagen.
Auf jeden Fall, wir haben keine gesetzliche Grundlage oder überhaupt gar kein politisches Bestreben, dass irgendwo ein Internet abgestellt wird. Ganz im Gegenteil, wir wollen, und so sieht es die Bundesregierung vor und alle Länder hier auch, ein schnelles Internet flächendeckend einzuführen. Und insofern werden auch alte, bestehende Netze nicht einfach abgebaut oder abgeschaltet, bevor irgendetwas Neues da ist. Also auch mit diesen neuen Vectoring-Versionen kann ich über herkömmliches Kupferkabel ja auch entsprechend schnellere Internetleistungen noch bekommen als vor 10 Jahren. Und insofern ist da nichts verloren. Man kann gut beim alten Anbieter bleiben, notfalls hier den Vertrag nochmal aufstocken und dann irgendwann zu Glasfaser wechseln, wenn dann die Leitung da ist.
Okay, super. Von meiner Seite wäre es das, Oliver. Vielen Dank für die doch vielen wertvollen Informationen.
Sehr gerne.
Ja, wenn es Ihnen gefallen hat, dann hören Sie gerne das nächste Mal nochmal rein. Lassen Sie uns eine Bewertung da oder einen Kommentar. Schicken Sie uns auch bei Fragen, Anregungen, Kritik gerne eine E-Mail an online@vz-bw.de. Und wie immer haben wir weitere Informationen zu dem Thema bei uns auf der Webseite, verlinkt unter www.vz-bw.de/podcast oder in den Shownotes dieser Folge. Vielen Dank und tschüss.
Tschüss.